Lesen uns Richter Kapitel 18 ganz. Zu jener Zeit war kein König in Israel, und zu jener Zeit suchte sich der Stamm der Daniter ein Erbteil, wo sie wohnen konnten. Denn bis dahin war ihm unter den Stämmen Israels kein Erbe zugefallen. Und die Kinder Dan sandten von ihrem Geschlecht 5 streitbare Männer aus ihrer Gesamtheit von Zorea und Eshtaol, das Land zu erkundigen und zu erforschen. Und sie sprachen zu ihnen: Geht hin und erforscht das Land. Und sie kamen auf das Gebirge Ephraim in Michas Haus und blieben da selbst über Nacht. Als sie nun da selbst bei dem Gesinde Michas waren, erkannten sie die Stimme des Jünglings, des Leviten, und gingen zu ihm und fragten ihn: Wer hat dich hierher gebracht? Was machst du hier? Was hast du hier zu tun? Er antwortete ihnen: So und so hat Micha an mir getan, und er hat mich gedungen, dass ich sein Priester sei. Sie sprachen zu ihm: Frage doch Gott, damit wir erfahren, ob unser Weg, den wir gehen, guten Erfolg haben wird. Der Priester antwortet ihnen: Zieht hin in Frieden, euer Weg, den ihr zieht, ist von dem Herrn ganz recht. Da gingen die 5 Männer hin und kamen gen Lais, und sie sahen, dass das Volk, das darin war, sicher wohnte, nach der Weise der Zidonier, ruhig und sicher. Und es war niemand im Lande, der ihnen etwas zuleide tat. Sie besaßen Reichtum und wohnten fern von den Zidoniern und hatten mit keinem Menschen etwas zu tun. Als jene nun wieder zu ihren Brüdern gen Zorea und Eshtaol kamen, sprachen ihre Brüder zu ihnen: Was bringt ihr für Bericht? Da sprachen sie: Macht euch auf, lasst uns gegen sie zu Felde ziehen, denn wir haben das Land besehen, und siehe, es ist sehr gut. Und ihr wollt untätig bleiben? Seid nicht faul, sondern zieht hin, um das Land einzunehmen. Wenn ihr hineingeht, werdet ihr zu einem sorglosen Volke kommen und in ein weites Land, denn Gott hat einen Ort in eure Hände gegeben, wo kein Mangel herrscht an allem, was es auf Erden gibt. Da brachen von dort aus dem Geschlecht Dans, von Zorea und Eshtaol, 600 Mann auf mit ihren Waffen, zum Streit gerüstet. Und sie zogen hinauf, lagerten sich zu Kirjat Jearim in Juda. Daher nannte man diesen Ort das Lager Dans bis auf diesen Tag. Er ist hinter Kirjat Jearim. Und von dort überschritten sie das Gebirge Ephraim und kamen zum Hause Michas. Da hoben die 5 Männer, die gegangen waren, das Land Lais auszukundschaften an und sprachen zu ihren Brüdern: Wisset ihr, dass sich in diesen Häusern ein Ephod und ein Teraphim befindet, auch ein geschnitztes und gegossenes Bild? Und nun überlegt, was ihr tun wollt. Sie kehrten da selbst ein, kamen in das Haus des Jünglings, des Leviten, in Michas Haus und grüßten ihn. Und die 600 mit Kriegswaffen gerüsteten Männer von den Kindern Dans standen vor dem Tor. Und die 5 Männer, die das Land zu erkundigen ausgezogen waren, gingen hinauf und kamen hinein und nahmen das geschnitzte Bild, das Ephod und die Teraphim und das gegossene Bild. Unterdessen stand der Priester vor dem Tor bei den 600 mit Kriegswaffen gerüsteten Männern. Als nun jene in Michas Haus kamen und das geschnitzte Bild, das Ephod und die Teraphim und das gegossene Bild nahmen, sprach der Priester zu ihnen: Was macht ihr? Sie antworteten ihm: Schweig, lege deine Hand auf den Mund und sieh mit uns, dass du uns Vater und Priester seiest. Was ist besser für dich, Hauspriester eines einzelnen Mannes oder Priester eines Stammes und Geschlechts in Israel zu sein? Da ward dem Priester wohl ums Herz, und er nahm das Ephod und die Teraphim und das geschnitzte Bild und trat unter das Volk. Und sie wandten sich und zogen ab und schickten die Kinder und das Vieh und das kostbare Gerät vor sich her. Sobald sie sich aber von Michas Haus entfernt hatten, wurden die Männer, die in den Häusern um Michas Haus herum wohnten, zusammenberufen und holten die Kinder dann ein. Sie riefen den Kindern dann nach. Diese aber wandten ihr Angesicht und sprachen zu Micha: Warum machst du ein solches Geschrei? Er antwortete: Ihr habt meine Götter, die ich gemacht habe, und den Priestern genommen und macht euch davon. Was habe ich nun noch? Wie könnt ihr dann noch zu mir sagen: Was hast du? Aber die Kinder dann sprachen zu ihm: Belästige uns nicht weiter mit deinem Geschrei, sonst bekommst du es mit erbitterten Leuten zu tun, die dich samt deinem Hause beseitigen würden. Also gingen die Kinder dann ihren Weg, und weil Micha sah, dass sie stärker waren als er, wandte er sich und kehrte wieder zu seinem Hause zurück. Jene aber nahmen, was Micha gemacht hatte, samt dem, der sein Priester gewesen, und überfielen Lais, ein stilles, sorgloses Volk, und schlugen es mit der Schärfe des Schwertes und verbrannten die Stadt mit Feuer. Es war niemand, der sie errettete, denn sie lag fern von Sidon und sie hatten mit keinem Menschen Verkehr. Die Stadt lag nämlich im Tal von Bet Rehob. Jene aber bauten die Stadt wieder auf und wohnten darin und nannten sie Dan, nach dem Namen ihres Vaters Dan, der dem Israel geboren war. Zuvor aber hieß die Stadt Lais. Die Kinder Dan richteten sie für sich das geschnitzte Bild auf. Und Jonathan, der Sohn Gersons, des Sohnes Mose und seine Söhne waren Priester des Stammes Dan, bis zur Zeit, als das Land in die Gefangenschaft geführt wurde. Und sie stellten für sich das geschnitzte Bild auf, welches Micha gemacht hatte, solange das Haus Gottes in Silo war. Es ist eigentlich unglaublich, was wir hier lesen. Wenn man sich das einmal vergegenwärtigt, wenn man nur ein paar Seiten weiter vorgeht und sieht, wo das Buch Richter einsetzt. Das Buch Richter setzt ein, als das auserwählte Volk Israel, beginnend mit dem Stamm Juda, mittendrin ist, das verheißene Land vollends einzunehmen, das heißt aufzuräumen. Endgültig, ich sag's nochmal, den Sieg Gottes aufzurichten. Und dann sehen wir ja im Lauf dieses Buches, das ist mir nochmal so wichtig, man sieht auf dem Höhepunkt, auf dem Zenit, wie dann Erfolg systematisch absteigt. Und wir haben ja gesehen, wie es passiert ist. Es ist in der Regel, und das ist das Verrückte, was ja jetzt für die Endzeit gilt, der Abfall beginnt eigentlich bei den Bösen. Sondern das Interessante ist, dass zum Beispiel dieser Abfall generell zwar in Benjamin kurz aufblitzt, das heißt, ist ein Auslöser, aber dann eigentlich so flächendeckend, dass er sichtbar wird, beginnt er bei Manasse, bei den wahren Gläubigen. Manasse war nicht nur ein rechtgeborener Nachkomme des Stamms Josef, sondern er war auch ein gesegneter Stamm. Und dann sieht man, wie systematisch der Abfall geschieht und wie dem Buch Richter dauernd praktisch auch die Führerschicht uns dargestellt wird. Wie zum Beispiel Männer da sind, die Gott von ganzem Herzen dienen wollen, wie sie aber das gar nicht mehr können, weil der Zeitgeist und das, was hier in diesem Volk passiert ist, immer radikaler auf die Gemeinde, das, was heute passiert, auf die Gemeinde Jesu einwirkt. Und selbst noch die klarstehenden Leute sind so unklar in der Zeit. Die besten Leute, man denke an den Simson, ein gesalbtes Herrn, dass er nur grauen kann, wenn man das vergleicht. Ihre gesegnete Zeit waren die Lauschter und die wirklich, ich sage mal, die halbe Gläubige waren noch besser wie hier die Elite. Und das ist das, was in der Endzeit passiert. Das heißt, dass die Gemeinde Jesu einen Bruch kriegt, einen inneren Bruch. Das heißt, dass es ums nackte Überleben geht. Wenn man das einmal versteht, dann versteht man auch, warum der Herr Jesus gesagt hat, wenn diese Zeit nicht verkürzt würde, wird niemand gerettet. Das ist die Zeit, die ist so schlimm. Jetzt kommt halt das Dramatische, was wir auch nachher sehen werden, das ist jetzt ein Blick in die Endzeit hinein. Das Dramatische ist die Gewohnheits, sage mal, Sucht des Menschen, dass sich der Mensch an alles gewöhnt. Das heißt, wenn man einem lang genug sagt, dass bestimmte Sünde gar keine Sünde sind, dann glaubt es der Mensch. Ich werde es nie vergessen, ich hatte mal eine Kollegin, die hat mir Unsinn erzählt. Dann habe ich zu ihr gesagt, sag mal, wie kommst du auf die Idee? Ich kann es noch nicht vor mir sehen, vor meinem inneren Auge, da hat sie, wenn ich es richtig weiß, hat sie mir den Finger gehoben und hat mir mit einer ganz wichtigen Miene hat sie gesagt, ja, aber Karl Hermann, das verstehst du nicht. Weißt du, es kam im Fernsehen. Nämlich dann Kugel, das sagt, sag mal, bist du so naiv, dass du das glaubst, was man dir vorsetzt, dass das stimmt. Ich hoffe doch nicht, dass jemand in unserer Mitte ist, der glaubt, es ist was Nachrichten generell kommt, egal wo es kommt, das stimmt. Das stimmt alles nicht. Und zwar, das stimmt natürlich alles irgendwo und trotzdem stimmt alles irgendwo nicht. Und zwar, weil alle diese Nachrichten generell gefärbt sind von politischen Redakteuren. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Redakteur habe, der links angesiedelt ist, würde er mir was völlig anderes erzählen, wie ein Redakteur, der rechts angesiedelt ist. Das ist überhaupt keine Frage. Ich habe mal jahrelang die Nachrichten, oder was jahrelang, ich glaube es war über ein Jahr, die Nachrichten aus Israel gelesen. Die Blätter direkt, wenn du das dann siehst, was hier die Gläubigen direkt an Nachrichten rübergegeben haben, was der Tageszeitung kam, das war dramatisch. Da hast du gesehen, wie du hinters Licht geführt wirst, wie man dich betrügt, rundum. Und das ist eigentlich das Schlimme, dass über die Medien, und wir sind eine Mediengesellschaft, dass immer mehr der Mensch sein Bewusstsein verändert wird. Und dass wir es gar nicht merken. Und das ist genau das, was zur Zeit hier letztendlich des Buches Richter geschah. Wir haben es letztes Mal gesehen, wie dieser Micha dieser Mann aus gutem geistlichem Hause nicht mehr merkt, wie er in offener Sünde lebt, nicht mehr Buße tut, selbst wenn er Sünde beendet, wie seine Mutter flucht und alles tut, was verboten ist vor Gott her, wie dieser Fluch dann auch durchschlägt, wie hier dieser ganze Abfall, dieser Fluch zum Tragen kommt und niemand regt sich auf. Das ist alles schon Normalfall und das ist das Schlimme, dass in der Endzeit, je weiter es der Wiederkunft Jesu zugeht und das Buch Richter ist, ich sage es mal vorsichtig, eigentlich als ganzes Buch ein Bild, wie die Gemeinde von der Urgemeinde langsam abbaut bis hinein in den Totalabfall des Antichristen. Und Kapitel 18, 6 plus 6 plus 6, gar wieder streit über Kapitel und Verszählung. In Kapitel 18 kommt ausgerechnet die 600, 6 Zahl des des gefallenen Menschen, kommt ausgerechnet die 600 vom Stamm des Antichristen von dann und vollführen der Abfall. Und in Kapitel 18 vor Verbarung ist dann genau das Gleiche, nämlich der Generalabfall, die Hure Babylons. Das sind keine Zufälle. Da sieht man erst, dass der Bibel auch die Hand Gottes selbst hinter diese Kleinigkeiten gesteckt hat. Und in diesem Kapitel sieht man jetzt, wie dieser Abfall, wie das, was bei Micha noch etwas, wie soll ich sagen, eher, ich sag's mal so, Einzelsünde, als Einzelsünde erscheint, wie das hier durchbricht und zum vollkommenen Normalfall wird. Wir haben hier dann, und ich bin persönlich überzeugt, dass aus dem Stamm Dan der Antichrist kommt, aber ein Jude sei aus dem Stamm Dan. Wir haben hier den Götzendienst und wir haben hier praktisch, was hochinteressant ist, die Suche nach dem Erbteil. Und das ist das Interessante. Auch dann, der Gefallene sucht der Erbteil. Und das ist eigentlich das Interessante. Der Mensch hat in sich diese Sehnsucht nach Gott, in die Sprüche oder Prediger steht, er hat die Ewigkeit ins Herz gelegt. Jeder Mensch hat die Ewigkeit Sehnsucht im Herzen. Und wenn er noch so in Sünde lebt und noch so, ich sag's mal, abgefallen ist, wie hier dieser Stamm dann und wie hier dieser Micha, ist trotzdem die Ewigkeit Sehnsucht. Das sieht man bei Micha, trotz seiner Sündhaftigkeit will er ein Priester, will ein Götze. Das heißt, diese Sehnsucht nach Gott, die ist im tiefsten Herzen bei jedem Menschen drin. Die kannst du auch nicht auslöschen. Selbst der ärgste Sünder hat das im Herzen drin. Jetzt kommt halt das Teuflische. In der Endzeit wird der Teufel diese Sehnsucht des Menschen missbrauchen. Und darum ist die Endzeit nie eine Zeit von der Prophetie her der Gottlosigkeit, sondern eine Zeit der Fälschung. Die Endzeit wird eine hochreligiöse Zeit sein. Es wird eine Zeit sein voll Mystik, voll Religion, aber voll Fälschung. Und das ist hier was wir hier erleben. Und dieses Kapitel 18 ist ein Spiegelbild der letzten Zeit, wenn die antichristliche Zeit heranreifen wird, das was wir heute erleben. Und das was hier 18 ist schon Offenbarung 18, das ist der Höhepunkt, wenn die Hure Babylons zur Ausreifung kommt. Und man kann hier fast alles ablesen. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, ich lese mal eine Kette. Und zwar, ich lese die Kette aus Richter 17, Vers 6. Zu jener Zeit war kein König in Israel, und ein jeder tat, was ihn recht dünkte. Dann der erste Vers von unserem Kapitel 18, 1. Zu jener Zeit war kein König in Israel und zu jener Zeit suchte der Stamm dann mit der Daniter ein Erbteil, wo sie wohnen konnten. Kein König in Israel. Jeder tat, was er wollte. 19. Und zu jener Zeit war kein König in Israel. Wieder dasselbe Aussage. Kapitel 21, 25. Der Schlusspunkt von dem Buch, das stand Endzeit auf dem Höhepunkt. Zu jener Zeit war kein König in Israel. Jedermann tat, was ihm recht dünke. Und das ist letztendlich das Wesen der Endzeit. Das war das Wesen hier. Weil jeder tat, was ihm recht dünke, drum handelt der Michael Kapitel 17 so brutal. Drum spricht seine Mutter der Fluch aus, der dann voll wirkt. Und drum hast du hier in Kapitel 18 die Folgen. Jetzt kommt nämlich was Hochinteressantes. Jetzt sieht man, was es bringt, dem Teufel zu dienen. Das siehst du jetzt bei Micha. Jetzt siehst du, wie der Teufel dann gnadenlos durch noch größere Sünder, durch noch größere Sünderlinie, letztendlich seine eigenen Werkzeuge zerstört. Das habe ich oft genug erlebt. Wie der Teufel immer grundsätzlich dran ist, seine eigenen Werkzeuge zu zerstören. Wir sehen das nachher, wenn man weitergeht. Und wenn wir das Kapitel jetzt in der Tiefe hineinsteigt, dann begegnet uns plötzlich ein Stamm der Daniter. Jetzt müssen wir das Gleiche tun, was wir bei Micha getan haben. Wir müssen den untersuchen, um zu begreifen, was sich hier überhaupt abspielt. Jetzt müssen wir mal sehen. Stamm, von dem ich persönlich glaube, dass es der Stamm des Antichrist ist, ist in Israel ein böser Stamm. In 1. Mose 35, 25 beginnt diese Kette. Und da beginnt eigentlich auch die Kette des Abfalls in der Endzeit. Die Söhne Bilhals, Rahels Magd, Dan und Naphtali. Das heißt, er ist von einer Magd geboren, er ist von der Unechte geboren und in der Regel wird der Abfall in der Endzeit nicht durch gottlose Menschen geschehen. Und der Abfall wird immer durch religiöse Menschen geschehen, die halb geboren sind, das heißt, die von der Falschen geboren sind, die letztendlich nicht wieder geboren sind, deren Mutter nicht Jerusalem ist, sondern deren Mutter die Hure Babylon ist. Das ist jetzt vielleicht ein drastisches Bild, aber es ist so. Paulus sagt, die Mutter der Heiligen ist Neue Jerusalem. Und gleichzeitig ist die Mutter der Abgefallenen und derer, die Gott nicht dienen, die Hure Babylon. Und in der Endzeit wird die Verführung religiös laufen. Und dann steht für die Leute, die von der Falschen geboren sind. Das sind die Leute, die zu keiner Wiedergeburt kamen, die vermischt sind. Die werden umkippen. Je mehr die Endzeitverführung geht und je mehr der Druck von außen kommt. Das haben wir ja gesehen im Buch Richter. Wenn der Druck von außen stärker wird, dann werden die, die in guten Zeiten nur vollkommen ihren frommen Schein aufrechterhalten können, die kippen um. Weil dann kommt das wahre Wesen heraus, dann wird sich's demaskieren. Ist immer nur eine Frage der Zeit. Wenn zu mir die Leute kommen und sagen, du bist wie eine Kassandra, du unkst immer und bist immer negativ und sagst, dort wird's passieren, dort wird's passieren, dort wird's passieren. Ich sag immer das Gleiche, ich sag nur ein Satz. Also das war jetzt beschrieben, hypothetisch, dass man mich richtig versteht, ich fasse es zusammen. Aber ich sage in der Regel bloß, wenn jemand irgendwo auf das zum Sprecher kommt, sage ich, warte nur. Du musst nur warten. Die Zeit wird alles regeln. Und zwar, es kommt raus, aus dem Grund, je schneller die Endzeit vorwärts schreitet, je mehr wird diese unechte Linie sich demaskieren. Je mehr wird das Teuflische sich zeigen. Dann demaskiert sich, je länger die Bibel geht. Also, wenn du den Stamm mal siehst, bereits in der Prophetie, es gibt ja hier diese große Prophetie über die Stämme Israels in 1. Mose 49, Vers 17, ist eine klare Prophetie, was mit diesem Stamm passiert oder was da dahinter steckt. Das ist Jakobs prophetischer Segen. Dann wird eine Schlange am Wege sein, eine Otter auf dem Pfad, die das Ross in die Fersen beißt, dass der Reiter rücklings stürzt. Dan ist eine Schlange. Der Vater Dan ist der Teufel. So wie der Herr Jesus gesagt hat, euer Vater ist der Teufel, so die Pharisäer. So ist der Vater derer, die zur Hure Babylon gehören, der Teufel und nicht Gott. Das sind keine wiedergeborenen Leute. Das sind Halbfromme. Das sind oft Leute, die haben den Schein der Gottseligkeit. Aber sie haben letztendlich keine Wiedergeburt erlebt. Und man sieht hier etwas. Wenn man in diesem Zustand bleibt, in diesem religiösen Zustand, und die Verführung schreitet vorwärts, dann wird man mitgerissen in dieser Verführung und wird zum Werkzeug des Teufels. Die einzige Rettung aus so einer Situation ist eine klare Wiedergeburt, sich zu bekehren. Man kann, auch dann kann sich bekehren, das ist keine Frage. Aber wenn man da drin bleibt, dann passiert etwas. Und zwar sagt hier, es wird eine Schlange am Wege sein. Ein Weg ist immer das Bild für die Nachfolge. Dann ist nicht jemand, der ganz weit weg von den Gläubigen ist und gegen sie ist, sondern er ist die Schlange am Wege. Er ist hautnah dran an die Gläubigen. Da ist Berührung, eine Tangente. Du denkst, das gehört fast dazu. Aber in Wirklichkeit ist er eine Schlange. Und was macht er? Er beißt letztendlich das Pferd in die Ferse und der Reiter stürzt rücklings. Das heißt, er bindet durch sein Biss die Kraft. Und die Folge davon ist, dass der Gläubige praktisch unter Gericht oder unter Strafe fällt, dass er rückwärts stürzt. Weil wenn man von dem Hintergrund einmal sieht, was in der Christenheit, ich sag's einmal durch, ich weiß, das, die meisten haben es ja nicht mitgekriegt, weil sie zu jung sind im Glauben. Diese Welle, wo die Gläubiger plötzlich umgefallen sind, rückwärts gestürzt sind, die hat begonnen in Amerika mit einer Frau, die hat Catherine Kuhlman geheißen. Und diese Catherine Kuhlman, die ist auftreten wie Schauspielerin. Also wenn die Frau gesehen hast, das war eine Schau par excellence. Und diese Frau ist aufgedreht und bei der sind das erste Mal die Menschen rückwärts umgestürzt. Da hat es im persönlichen Leben nicht gestimmt. Also ich möchte das jetzt nicht ausführen, was da alles nicht in Ordnung war. Aber mit dem hat es begonnen. Wie üblich in Amerika. Und dann hier in Deutschland war vor allem ein Mann, der hat Nilio Livainio, und Finnick war das, hat er Kaiser. Und dort ist das auch begonnen, dass die Leute umgestürzt sind. Und jeder, der die Bibel kennt, weiß, dass wenn man Gott begegnet, dass man auf sein Angesicht fällt. Aber hier in der Bibel ist Rückwärtsstürzen immer ein Zeichen des Gerichtes. Und es gibt heute ganze Kreise, die haben sogenannte Auffänger. Die haben Menschen engagiert, dass wenn die Menschen rückwärts umstürzen, dass man sie auffängt. Da hat es auch schon Schädelbrüche gegeben und Ersatz, Schadensersatzklage und alles. Da sieht man, wie verblendete Christenheit sein kann, wenn sie die Bibel nicht kennt. Hier sagt die Bibel ganz klar, dann dieser von der Falsche geborene, das heißt die Halbfrommen. In der Endzeit, es wird zur Schlange am Wege. Das ist die Tangente, er beißt den, der auf dem Weg ist, Pferd, der Bild für die Kraft, er stürzt rückwärts. Das Gericht Gottes setzt rein. Und dann ist hier das Werkzeug. Wenn man 3. Mose 24, Vers 11 sieht, dann sehen wir wiederum, was hier passiert. Es ist hochinteressant, wie die Bibel in ganz feinen Bildern diesen Stamm charakterisiert. Ich lese mal ab. Da ging der Sohn eines israelitischen Weibes und der einen ägyptischen Vater hatte unter den Kindern Israel aus und ein. Dieser Sohn des israelitischen Weibes und ein Israelite zankten im Lager miteinander. Da lästerte der Sohn des israelitischen Weibes den Namen Gottes und fluchte. Ist dir aufgefallen, was hier ist? Das Weib aus dem Stamm Dan, was hat die gemacht? Die hat das gemacht, was geistlich die Hure Babylon, ist nämlich das Bild von Dan, was die macht. Sie hat sich mit Ägypten vermischt, mit der Welt. Laut mosaischem Gesetz war es absolut verboten, sich mit Ägypten, mit der Welt zu vermischen. Knallharter Ungehorsam. Das ist das typische Wesen von da. Ungehorsam gegen das Wort Gottes, Vermischung, und was kommt dabei heraus? Lästerung. Das siehst du heute, was hier in der Großkirche passiert, was hier überall auch in der Gemeinschaft inzwischen passiert. Das sind nicht nur die Kirchen, sondern du siehst eine Vermischung mit dieser Welt, eine Vermischung mit Gottlosem, und die Folge davon ist Lästerung. Der EC, den ich einmal raufgesehen habe als junger Gläubiger, der ist inzwischen auch schon so weit, dass er, ich denke, es war in Westedt, wenn ich es richtig weiß, oder Winterlinger, weiß ich nicht, auf jeden Fall oben auf dem Berg. Er hat inzwischen zum Beispiel so eine Gruppe wie NIM 2 oder so, die treten da in diesem Umfeld auf, selbst wenn der jetzt nicht der Leiter Veranstalter ist, aber in dem Umfeld. Unsere Väter hätten solche Leute rausgeworfen, sage ich mal hart. Das sind offene Gotteslästerer, das ist heute alles normal. Ich habe ein Prospekt gekriegt von Bad Liebezell, von der Liebezeller Mission, die normal das konservativste Material hatte, das überhaupt gab. Ich mache das Kuvert auf, ich denke, ich sehe nicht recht, der Prospekt von NIM 2. NIM 2 sind Gotteslästerer, absolute Gotteslästerer. Wisst ihr, und das ist das Problem. Dann, die Schlange am Wege führt zu Vermischung und Vermischung führt zu Lästerung. Und da siehst du auch sofort, ob der Teufel am Werk ist oder der Heilige Geist. Immer, wenn das Endprodukt Lästerung ist, hast du der Teufel. Und das Endprodukt in der Endzeit, dessen, was nämlich die Christenheit sich heute rühmt, dass sie nämlich die Welt scheinbar erreicht und dass sie wunder wie progressiv ist und dass sie ja so nicht mehr so verknöchert und so verklemmt ist wie die alten Gläubiger, das bewirkt im Endeffekt in der Spitze, du musst nur beobachten, eiskalte Gotteslästerung. Und das ist dann, das ist die Endzeitkirche, ist die Hure, ist der Abfall, ist die Schlange am Wege, das ist der Abfall. Natürlich ist noch dann, dass man uns richtig versteht, dann ist ein Bild für die Hure Babylon, ist aber gleichzeitig natürlich auch der Stamm des Abfalls in der Endzeit. Was ja Israel im Körper geschieht, geschieht der Gemeinde im Geist. Also von daher ist dann ein Bild und gleichzeitig aber ein abgefallener Stamm. 5. Mose 33, Vers 22. Wenn man gelernt hat, diese Bilder zu lesen, dann kommt das nächste Bild, das ist genauso grausam. Und zu Dan sprach er, das ist Moses prophetischer Segen. Dan ist ein junger Löwe, Löwe ist das poetische Wort für Löwe. Dan ist ein junger Löwe, der aus Basan hervorschießt. Also was sagt er? Dan ist ein Löwe aus Basan. Wir haben jetzt im Psalm 22, Vers 13 hinein, in die Kreuzigungsszene, wo der Herr Jesus zum Kreuz hängt, letztendlich prophetisch die Kreuzigung dargestellt. Was passiert am Kreuz vor Golgatha? Als die Finsternismächte massiv angreifen, was passiert? Es umringen mich große Stiere, mächtige Ochsen von Basan umzingeln mich. Basan steht für Finsternis in der Bibel. Löwen Basans, der brüllende Löwe, der umherschleicht. Da siehst du, wie dieser Dan letztendlich, so wie er charakterisiert wird, von der Magd geboren ist, vielleicht die Wiedergeburt erlebt hat, wie er zum Werkzeug des Teufels wird, aber ganz nahe am Weg ist, ganz nahe bei den Gläubigen, so halb fromm, wie er Vermischung erzeugt und letztendlich führt es zur Lästerung und wie ihre Wirklichkeit der Werkzeug des Teufels ist. Er wird nämlich hier letztendlich zu einem Löwe aus Basel. Das heißt, er wird zum Finsternis Werkzeug. Kann man sagen. Es ist genau das Gegenteil vom Löwe von Juda, vom Herr Jesus, denn seine Gläubigen sind letztendlich die Leute, die mit dem Löwe von Juda gehen. Das ist der andere Löwe, der brüllt, der Teufel. Und die dann Nitter sind seine absolut, ich sag's einmal, die Elite. 1. Könige 12, Vers 28. Und folgende. Darum hielt der König einen Rat und machte zwei goldene Kälber und sprach zum Volk: Es ist zu viel für euch, nach Jerusalem hinaufzugehen. Siehe, das sind deine Götter, Israel, die dich aus Ägyptenland geführt haben. Und er stellte das eine zu Bethel auf und tat das andere nach Dan. Aber diese Tat ward Israel zur Sünde und das Volk lief zu dem Kalbe bis gen Dan. Nicht bis Bethel, sondern Dan ist das Reizvolle. Dann ist das, was reizt. Der Götzendienst, das, was die Hure Babylon redet, das reizt die Leute. Bethel war nur einigermaßen normal. Bethel heißt Haus Gottes. Sondern der offene, ich sag mal, der offene Abfall, das reizt die Menschen. Und das sieht man wiederum, dann ist der Stamm des Abfalls. Dann ist der Falschgeborene, dann ist die Schlange, dann ist Vermischung, dann ist Lästerung. Dann ist der Löwe, also der falsche Löwe, ein Werkzeug des Teufels. Und dann ist letztendlich der Götzendienst treibt. Jetzt weiß ich nicht, ob es euch jemals aufgefallen ist, wenn ihr Offenbarung 7, Vers 4 und folgende lest. Dort kommen ja nochmals die Stämme Israels. Das war alles ein wichtiges prophetisches Kapitel. Und ich hörte die Zahl der Versiegelten. 144.000 Versiegelten, das sind keine Zeuge Jehovas, sondern da steht, was es sind, aus allen Stämmen der Kinder Israel. Da steht auch Kinder, da steht Söhne im Urtext. Aus dem Stamm Juda 12.000, aus dem Stamm Ruben 12.000, aus dem Stamm Gad 12.000, aus dem Stamm Asser 12.000, aus dem Stamm Naphtali 12.000. Aus dem Stamm Manasse 12.000, aus dem Stamm Simeon 12.000, aus dem Stamm Levi 12.000, aus dem Stamm Issachar 12.000, aus dem Stamm Sebulon 12.000, aus dem Stamm Josef 12.000, aus dem Stamm Benjamin 12.000. Wo ist dann? Dann ist ein oder zwölf Stämme. In jedem Geschlechtsregister muss dann aufgezählt werden. Dann ist aufgezählt im 1. Mose 49, im 1. Mose 32. Dann ist überall da. Aber in der Endzeit ist dann bereits so unter die Räder gekommen, dass selbst bei der Aufzählung der Stämme dann fehlt, weil es der Stamm des Antichristes ist. Ist der Stamm des Abfalls, er fehlt. Er ist weg. Ist brutal. Jetzt kommt eigentlich das Drama in unserem Text. Dieser Stamm Dan hat Sehnsucht nach Gott. Das siehst du sogar. Die haben nur Sehnsucht nach Gott. Die suchen den Erbteil. Die wollen noch Gott dienen. Bloß, das ist schon alles so verklebt und vernebelt, dass nichts mehr geht. Und wenn die jetzt Buße getan hätten, wahrhaftige Herzensbuße, dann wäre sie rausgekommen. Das ist das Herrliche. Dass wenn man Herzensbuße tut, kommt man raus. Aber die tun keine Buße. Die wursteln weiter. Und jetzt siehst du etwas, die suchen den Erbteil. In Josua 19, das haben wir ja behandelt, ab Vers 40, dort sieht man etwas Hochinteressantes. Und das siebte Los fiel auf den Stamm der Kinder da nach ihren Geschlechtern. Jetzt lässt du mal das Urteil in Ruhe durch, dann werdet ihr etwas feststellen. Da steht nichts drin, dass die noch Lais gehen sollen. Da steht nichts drin, dass die sich da rumtrieben sollen. Da steht nichts drin, dass die, die von Gott zugewiesene Grenze verlassen sollen, sondern jetzt siehst du, was das tiefste Wesen der abgefallene Endzeitkirche und der abgefallene Endzeitchristenheit, der Hure Babylon ist, nämlich ungehorsam und eigene Gottesdienst, eigene Wege zu suchen, Gott zu dienen, wie sein Pass. Und es ist alles fromm und alles schön und alles wunderbar, aber in Wirklichkeit ist der Geist des Teufels, der Geist des Antichristen. Und das ist typisch. Ungehorsam ist das Wesen der Hure Babylon und es ist hier das Wesen deins. Sie streift umher. Wer streift umher? Hiob berichtet es in seinem Buch, beziehungsweise geben wir die Post, dass er selber geschrieben hat, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, im Buch Hiob wird berichtet, der Teufel durchstreift die Erde und der Stamdan durchstreift die Erde. Und umherstreife ich immer ein Zeichen von Unruhe. Wenn ihr lang genug im Reich Gottes seid, dann werdet ihr feststellen, dass ihr immer wieder Gläubige findet, die sind mit dem Normalen nicht zufrieden. Die findest du auf jeder Konferenz, auf jedem sensationellen Ereignis. Die streifen umeinander, die sind ruhelos in ihren Herzen. Das ist was, das ist ein Stück von dem, von der Endzeit auch. Das ist aber auch ein Stück von dem unklaren Geistlichen. Ein Gläubiger, der innerlich zur Ruhe gekommen ist, der Gott dient, der streift nicht mehr umher. Der zieht nicht umher wie dann. Der kann leben in einer Gemeinde, wo keine Sensationen passieren. Der sucht nicht dauernd das Außergewöhnliche, sondern der ist bereit, so wie es von Ishazar, von diesem schlechten Stamm geschrieben steht. Der ist ja das Bild von der wirkliche, der schlechte Vergangenheit und sich dann bekehrt. Er neigte die Schultern zum Tragen, das ist Ishazar. Das sind die Wahren. Und hier siehst du bei dann, wo man infiziert ist, von dann ist man ruhelos. Ein dauerndes Umherstreifen, dauerndes noch mehr Sensationen. Wisst ihr, es gibt ganze Gemeinden, die bestehen nur aus Fans. Ich könnte euch Namen sagen, ihr wisst die Namen alle nennen. Die Leute leben nur, indem sie diesen Predigern nachreisen. Und die halten dauernd Konferenzen, von dem leben die. Und dann kommt der Rudel von Menschen, kommen zusammen, Massen von Menschen. Und die gehen nur deine Leute nach. Und wenn der beginnt, die zu verführen, die werden nichts merken, die kippen alle um. Es sind lauter unmündige Leute, oft nicht bekehrte Leute, die einfach Menschen nachlaufen. Das ist ein typisches Zeichen auch dieser Endzeit, dass man hier keine Gläubigen mehr hat, die erwachsen, mündig, klar, stehend sind, sondern sie sind hier wieder und sie kippen um und sind eigentlich unbrauchbar für den Dienst Gottes. Und man sieht hier, eigentlich, und das ist das Interessante, in der Endzeit rühmen sich die Leute des Ungehorsams. Man rühmt sich sogar noch dessen. Wenn du den Sünderkatalog aus Römer 1 liest und guckst, was die Gemeinde Jesu, auch Leute, wo bekehrt sind, was die heute noch von dem weitergeben, was sie nicht weitergeben, dann siehst du plötzlich, wie hier ein Bruch passiert ist, wie man sich sogar dem Ungehorsam rühmt. Das heißt, nicht nur, dass man sich schämt, das wäre das Normale, dass man sich schämt, dass man ungehorsam ist. Ein Gläubiger selbst erlaubt oder irgendwas dreht, der schämt sich. Das ist der Normalzustand. Aber sobald sich die Gemeinde brüstet, das ist passiert, das ist der Abfall vollzogen. Sobald sie sich brüstet. Und ungehorsam, ich möchte es einfach nochmal betonen, was ungehorsam ist. 1. Samuel 15, Vers 23. Da ist was dahinter, was wir auf den ersten Blick nicht sehen. Und man darf den Gehorsam oder den Ungehorsam nicht missachten. Da steckt was dahinter, was geistlich hochkarätig ist. Denn Ungehorsam ist Zaubereisünde und Widerspenstigkeit ist Frevel und Abgötterei. Das muss man mal ganz nüchtern zu Gemüte führen, was hier geschrieben steht. Das ist inspiriert vom Heiligen Geist. Und je weiter die Endzeit fortschreitet, hast du halt zwei Pole. Du hast die extrem gesetzlichen Leute, die das Gesetz nicht verstehen und das Geistliche nicht verstehen und dann letztendlich, ich sag's einmal vorsichtig, übertreiben. Aber du hast andere Leute, die einfach hier der Ungehorsam zum Normalen erheben. Und die Widerspenstigkeit, die Rebellion, das ist alles normal. Hingegen die Gemeinde Jesu sagt, das ist was ganz anderes. Die Gemeinde Jesu lebt von Selbstverleugnung, von Dienen. Da dient man. Da verleugnet man sich selbst. Da macht man sich kaputt fürs Reich Gottes. Das ist der Normalfall. Das Gegenteil ist eben der offene Ungehorsam. Es hat mit Zauberei zu tun, es hat mit Okkultismus zu tun, es hat mit Finsternismächten zu tun, weil dann dem Teufel dient. Und dann ist der offene Ungehorsam. Römer 2, Vers 8. den Streitsüchtigen aber, welche der Wahrheit ungehorsam sind, dagegen der Ungerechtigkeit gehören Zorn und Grimm. Wisst ihr, jetzt kommt eigentlich was Brutales. Römer 1, Vers 5, Beginn des Römerbriefs. Um für seinen Namen Glaubensgehorsam zu verlangen. Beginn des Römerbriefs, Römer 16, 26, Ende des Römerbriefs. Aber geoffenbart durch prophetische Schriften auf Befehl des ewigen Gottes uns kundgetan worden ist zum Gehorsam des Glaubens für alle Heiden. Das heißt, Gott geht davon aus, dass Glaube in Wirklichkeit Gehorsam ist. Und das ist das, was man nicht mehr begreift. Glaube ist Gehorsam. Nichts anderes. Man denkt immer, Glaube ist für Wahrhalten. Glaube ist im tiefsten Grunde Gehorsam. Wenn die Bibel sagt, du bist ein Sünder und du glaubst es, dann ist es Gehorsam, weil Gott es sagt, du gibst nach. Gott sagt, dann ist es so. Das heißt, du tust alles, was Gott sagt, alles, was Gott in seinem Wort uns vorgibt, akzeptiere ich vorbehaltlos. Und das ist Glaube. Und der Unterschied ist praktisch Gott nicht zu glauben, das Gegenteil zu tun, das ist Rebellion. Schwätzt mal mit den Leuten, die in Rebellion leben, das ist sinnlos. Das ist völlig sinnlos. Das ist eine Bindung. 2. Timotheus 2, 25 sagt, das ist eine Bindung. Das ist ein Fallstrick des Teufels. Ich sehe, wie das anfängt. Ich sage es euch ganz offen. Es ist für mich die Kleinigkeit der Kleinigkeit, sowas zu erkennen. Wenn du lang genug im Reich Gottes bist, das fängt immer gleich an. Wenn du Leute hast, das steht da in Sprüche, wer das tut, wer sich absondert, sucht das eigene. Du findest einfach plötzlich etwas, wie die Leute sich beginnen abzukapseln. Sie zieht sich zurück. Natürlich werden sie nie sagen, ich ziehe mich zurück, weil ich das eigene suche. Sondern sie hat immer hehre Ziele und hehre Gründe. Sie hat wunderbare Gründe, warum sie sich zurückzieht. Ich kann da mitschmelzen, weil ich es selber schon gemacht habe. Von daher weiß ich, wie das geht. Ich habe es schon oft erzählt, aber es war für mich wichtig. Ich habe mich mal zurückgezogen und ich habe dann mein eigenes Kind als Alibi benutzt. Das ist wohl, darum bin ich so misstrauisch, wenn ein Vaters Baby im Kinderraum nimmt. Da geht bei mir sämtliche Alarmglocke, die es überhaupt gibt. Und ich bin dann immer schnell dabei, die Brüder und die Schwestern zu ärgern, indem ich sage, normal ist, dass die Frau da reingeht und du draußen bist. Weil ich bin selber mal reingegangen mit dem Kind und ich weiß warum. Ich habe mich abgesetzt. Ich habe genau das gemacht, ich habe mich langsam zurückgezogen. Dann hat jemand predigt über die Trittbrettfahrer der Arche Noah. Das hat bei mir eingeschlagen wie eine Bombe. Ich habe dann gewusst, du bist ein Trittbrettfahrer. Aber Trittbrettfahrer ist mit dem Abfall. Das muss uns klar sein. Er ist im Abfall. Und hier haben wir dann die ganze Situation, die beschrieben ist. Glaubensgehorsam. Wahre Glaubensgehorsam ist immer das, dass man letztendlich Gott dient. Und wenn zum Beispiel in der Bibel steht, dass wir die Versammlung nicht verlassen sollen, und da steht was anderes, da steht nicht Versammlung, da steht nicht Ekklesia, die Gemeinde, da steht das Episynagoge. Epi heißt die Naufsynagoge, es war die Versammlung. Das heißt, das Miteinander Gott anzurufen, miteinander den Namen Jesus anzurufen, miteinander sich zu versammeln, dass man das nicht verlässt. Wenn das jemand verlässt, dass er beginnt, Gott anzurufen, sich für die Gläubigen selber zurückzieht, dann stehen wir da Anfang vom Ende. Da kann der noch so schön schwätzen, da kann der noch so tolle Sachen mir erzählen, ist mir völlig egal. Wenn ich sehe, dass jemand zu sich zurückzieht, habe ich immer schon den Verdacht, ob da wohl nicht genau das passiert. Das ist letztendlich, wisst ihr? Ich habe es oft genug erlebt und selber gemacht. Das ist das Böse. Ihr müsst etwas sehen. Jeder von uns wird in die Krise kommen. Jeder. Es gibt keinen Gläubigen, der nicht in die Krise kommt. Wenn ich aber vor Gott richtig stehe, dann kann ich noch so in der Krise sein, dann komme ich raus. Und wenn ein Gläubiger in der Krise ist, dann muss er erst recht in die Gemeinde. Dann gehört er erst recht in die Gemeinde. Dann muss schreien und muss Zähne zusammenbeißen. Dann beginnt Gott auch einzugreifen und zu helfen. Schlimmste, was man tun kann, der Ungehorsam dann auf die Spitze zu treiben, wenn es schon klemmt, dann noch die Versammlung der Heiligen zu verlassen, dann hat er mich. Dann sondere ich mich ab, dann koche ich sein Süpplein, bin am Wort Gottes ungehorsam und beginne dann langsam mein eigenes Leben zu leben. Das ist der Anfang vom Ende. Und wenn man das einmal hier sich in Ruhe zu Gemüte führt, dann stößt man auf Titus 1, 16. Und dort heißt es, sie geben vor, Gott zu kennen, aber mit den Werken verleugnen sie ihn. Sie sind verabscheuungswürdig und ungehorsam und zu jedem guten Werk untüchtig. Ich sage jetzt nicht, dass jeder Gläubige, der ungehorsam ist, unecht wäre, sonst wäre ich auch unecht. Weil jeder Gläubige ist irgendwie ein Ungehorsam. Wenn aber ein Gläubiger das Wesen des Ungehorsams in sich trägt, wenn das sein Charakterzug ist, dass er zum Ungehorsam neigt und einfach letztendlich diese menschliche Linie trägt und sein eigenes Leben lebt und seine eigenen Vorstellungen nachgeht und nicht den Vorstellungen Gottes, dann ist das das Zeichen, dass man unecht ist. Für den Satz kriege ich nachher wieder Prügel, aber ist mir egal. Es ist das Zeichen, dass man unecht ist. Ich betone es. Weil der wahre Gläubige, weil er wieder geboren ist durch den Heiligen Geist, im tiefsten Grunde nichts anderes sein kann als Gehorsam. Das ist der Normalzustand des Gläubigen, auch die Sehnsucht seines Herzens. Und er leidet, kriegt ein schlechtes Gewissen, wenn er es nicht ist. Wenn es dann trotzdem ist, dann wird es schwierig. Das zeige das, was da ist. Dann ist er infiziert. Und dann gibt es Leute, die haben das als Wesenszug in ihrem Charakter und die sind unecht. Behaupte ich einfach. Hebräer 3, Vers 18. Vers 18. Fällt euch was auf? Wisst ihr, wenn ich sage, für mich ist der Bibel Jota inspiriert und selbst die Verszählung, da sehe ich die Hand Gottes dahinter, dann lacht man meistens. Aber jetzt guckt doch einmal. Wisst ihr, wo der Abfall steht, dass sie Jesus nicht mehr nachgefolgt waren? In Johannes 6, Vers 66. 6 plus 6 plus 6, 18. Und hier Kapitel 3, Vers 18. Welche schwur er aber, dass sie nicht in seine Ruhe eingehen sollten, als nur denen, die ungehorsam gewesen waren. Merkt ihr was? Wieder der Ungehorsam. Das ist der Normalzustand. Die werden nicht in die Ruhe eingehen. Und was ist die Wurzel? Unglaube und Ungehorsam. Das sind Zwillinge. Siamesische Zwillinge, die passen zusammen. Wenn man jetzt in unseren Text reingeht, dann sieht man letztendlich, was die Endzeit prägen wird. Und das ist das, wo wir uns hüten müssen. Hüten müssen wie irgend sonst von noch irgendwas anderem. Es gibt Dinge, die sind für die Gemeinde Jesu überhaupt nicht gefährlich. Aber es gibt Dinge, die sind mörderisch gefährlich und das sind diese Strukturen. Wenn du hier das einmal dir in Ruhe anguckst, von Vers 2 bis Vers 6. Sie leben in falschen Strukturen. Sie befragen, also sie sind am falschen Platz zu Deutsch. Sie sind in einer Gegend, wo sie gar nicht sein sollten. Die gehören woanders hin. Sie befragen am falschen Platz Gott. Mein bester Freund, der ist fürs Reich Gottes verlustig. Ich habe einen jungen Mann richtig aufgebaut wie mein Sohn. Wisst ihr, wie er gefallen ist? Er kam zu Fall auf der Struktur. Er hat ein Mädchen kennengelernt und dann hat er seinem Herzen Kampf tobt. Ich sag's mal hart. Mädchen oder Gott? Der wollte beides und das geht nicht. Es geht nicht, dass wir beides haben können. Die Bibel sagt entweder oder. Und er wollte in Urlaub mit dem Mädchen. Wir haben ihm gesagt, nein. Und ein Prediger ist weich geworden und gesagt, ja, ja, vielleicht. Er hat nur vielleicht gesagt, das hat schon gereicht. Er hat das entschiedene Nein, das von unserer Seite kam, das hat jemand anders mit vielleicht noch gekrönt. Und aufgrund von dem hat er begonnen zu beten. Und es gibt Dinge, da braucht man nicht beten. Wenn es darum geht, Frau oder Gott, dann braucht man nicht mehr beten. Da ist die Entscheidung klar. Dazu, wenn man unverheiratet ist und in so einer Situation lebt, da gibt es bloß eins, Gott und Frau muss weg. Und da ist halt gerade anders gelaufen. Er hat gebetet, hat ein Zeichen erbeten, hat ein Vlies ausgelegt. Was denkt er, was für ein Vlies gekommen ist? Da hat der Teufel so schnell geantwortet, so schnell konntest du gar nicht gucken. Die Antwort hat gelautet, ja! Freude strahlen, Gott hat geantwortet. Es hat nicht Gott geantwortet, es hat der Teufel geantwortet. Wisst ihr, was Ende vom Lied war? Ich habe es nicht mehr ganz genau im Kopf. Aber nach diesem Urlaub kam er meines Wissens nur genau einmal in die Versammlung und dann war er weg. Bis heute. Wenn er mich heute trifft, dann ist er immer lieb zu mir. Er ist so lieb, dass ich mich heben muss. Ganz lieb. Da kommt immer so leicht versteckte, spöttische Bemerkungen. Und das ist halt das Problem. Wenn man so einen Weg geht, dann befragt man auch Gott am falschen Platz. Und wenn man Gott am falschen Platz befragt, dann antwortet immer der gleiche, der Teufel antwortet. Und das, was der Teufel dann erzählt, da passiert dann letztendlich die Katastrophe. Er befragt am falschen Platz und der falsche Mann. Dieser Levit hätte nicht hier sein dürfen, hätte in Jerusalem sein sollen. Er hat sündhaft hier Götzendienst und Levitentum, Priestertum vermischt. Das heißt, er fragt auch noch den falschen Mann. Wisst ihr, wo ich das erste Mal erlebt habe, was Menschen, die ich für gläubig geachtet habe, auch Prediger, was die anderen für einen Rat geben, da blieb mir die Luft weg. Und der Gläubige kam dann und hat gesagt, das hat mir ein Prediger gesagt. Wisst ihr, was der Rat war? Der war aus der untersten Hölle. Aber aus der alleruntersten Hölle. Erster Könige 9, Vers 3 zeigt nochmal ganz klar, wo Gott will, dass man ihn befragt, wo man ihm begegnen soll. Ich habe dieses Haus geheiligt, welches du gebaut hast, dass ich meinen Namen da selbst wohnen lasse, ewiglich und so weiter. Das heißt, Jerusalem war der Platz. Hier, das war falsch, die haben Götze befragt, die haben den Teufel befragt, ohne es zu wissen. Und das ist das Drama, dass die Menschen, die zu Dan gehören, ohne es zu wissen, zum Teufel gehen. Die ihn befragen und die Antworten sind immer klar. Die führen diese Menschen immer tiefer in den Dreck hinein. Die Antwort kommt dann nicht von Gott. Und jetzt guckt mal, ich schon aufgefallen, wie die Antwort kommt. Weil da blieb mir die Luft weg. Also wenn man die Texte liest, da, wenn du ein bisschen was von geistlichen Dingen verstehst, ist brutal. Ich möchte euch das Gegenbeispiel gleich zeigen. Und zwar, es heißt hier, sie fragten ihn. Und schwätze dann mit ihm ganz normal. Und dann heißt es, sie sprachen zu ihm, Vers 5, frage doch Gott, damit wir erfahren, ob unser Weg, den wir gehen, guten Erfolg haben wird. Der Priester antwortete ihnen, zieht hin in Frieden. Spontan. Nicht nur das, euer Weg, den ihr zieht, ist von dem Herrn ganz recht. Wisst ihr, was war? Ein Teufelsweg war es. Paulus musste wochenlang kämpfen, als die Magd in Apostelgeschichte 16, die der Pythonsgeist hatte. Pythia war die Priesterin des Orakels von Delphi. Die hat mit Dämpfen sich in einen Rauschzustand versetzt und hat dann geweissagt. Und hier in Apostelgeschichte 16 war eine Filiale von der Pythia. Und wenn da eine Filiale war, so ein kultes Heiligtum, ich war schon im Asklepios, da kommt der Schlangenstab her, da war ein medizinisches okkultes Zentrum. Und wenn du dort bist, dort siehst du, ich war auch in Thyatira, dort war auch eine Filiale. Das ist immer das Gleiche, das sind so Mauern und dann Dämpfe und so Gemächer. Also da geht es einfach darum, da wird irgendwo, und die Bibel ist da ganz nüchtern, da wird geweissagt aus Okkultismus raus. Und sie nennt auch diese Magd, die besessen ist, sie sagt, sie hatte einen, wörtlich im Urtext, einen Pythonsgeist. Pythonsgeist, Schlangengeist von der Pythia. Und das Interessante ist hier, Paulus musste also die Magd praktisch am Hals hat, die schien ja dauernd nachgelaufen, geschrien, das sind Diener des lebendigen Gottes, die euch den Weg Gottes verkündigen. Hat das gestimmt, die Aussage, die war absolut richtig. Da sieht man auch, wie der Teufel Wahrheit benutzt, um sein Spiel zu treiben. Und der Paulus musste längere Zeit kämpfen, der Paulus, bis er wusste, was er zu tun hat, bis er sich rumdreht und diesen Dämon austreibt. Der hat nicht, wo die zuerst mal geschrien hat, sich lässig rumdreht, wie dieser Levit und gesagt, fahr aus, sondern der hat kämpfen müssen. Das merkst du richtig, wenn du die Texte liest, bis er klar war. Als er das Gesicht hatte mit Mazedonien, mit dem Mann, sagt er schloss daraus. Das ist wie ein Gläubiger um den Wille Gottes, um Klarheit kämpfen muss. Der Priester hier, typisch teuflisch, der sagt ohne mit der Wimper zu zucken, euer Weg ist von Gott. Das ist immer das Zeichen vom falschen Prophet. Er spricht ihnen hier was zu, was es gibt. Da brauchen wir nicht einmal mehr dämonische Inspiration. Das ist teuflisch genug, wenn das passiert. Ich habe gehört, was die Propheten reden, die in meinem Namen Lügen prophezeien und sagen, mir hat geträumt. Wie lange soll die falsche Weissagung im Herzen der Propheten bleiben, die betrügerische Weissagung ihres Herzens? Wenn wir jetzt weiterlesen, die ganzen Texte, mal euch anguckt, dann zählt ihr etwas. Und zwar, die Bibel sagt hier ganz klar, es sind Prahlereien, es sind Angebereien und es ist die Weissagung ihres Herzens. Das ist hier auch. Dass ich drin gesund, dass man Levit war und hat diesem teuflischen Stamm eine teuflische Weissagung gegeben. Macht doch, wie der Teufel da zusammenspielt. Wenn du als Gläubiger eine teuflische Herzensstellung hast, dann findet der Teufel irgendjemand im Reich Gottes, der auch dem Teufel dient. Der wird dich bestärken, der wird dich noch päpplen, der wird dich hätscheln und wird dich voll hochzüchten, bis du das tust, was der Teufel will. Lass mich einmal so deutlich sagen. Ich weiß ganz genau, wenn ich irgendwo in linker Weg gehe, dass ich niemand Fragen brauche, muss mir niemand erzählen. Wenn ich im tiefsten Herz in mein Herz reingucke, brauche ich niemanden mehr fragen, weiß ich alles. Sobald ich mein Herz aufklappe und ehrlich vor Gott bin, muss ich Buße tun. Aber wenn dann jemand diesen Weg ganz geht und dann noch letztendlich Alibi sucht, dann find er einen. Du wirst immer einen finden. Der Teufel wird dir immer jemand bereit haben, der das Gleiche macht, wie hier letztendlich bei diesem Stamm dann. Du wirst jemand finden, der dir die teuflische Antwort gibt, wie bei meinem alten Freund. Du wirst die teuflische Antwort kriegen, das ist keine Frage. Und macht er da etwas? Ich möchte nochmal zurückgehen zu Micha, zu seiner Mutter, zu diesem Stamm Dan, zu diesen Leviten. Wäre der Micha gehorsam gewesen, hätte er nicht gestohlen. Wäre seine Mutter gehorsam gewesen, hätte sie nicht geflucht. Wäre der Micha gehorsam gewesen, hätte er trotz Diebstahl Buße getan. Wäre die Frau gehorsam gewesen, hätte sie trotz letztendlich erfolgter Verfluchung Buße getan und der Fluch wäre wahrscheinlich aufgehoben worden. Es wäre alles in Ordnung gekommen. Wäre sie gehorsam gewesen, hätte sie keine Hausgötze gemacht, hätte sie letztendlich Gott nicht das Gelübde gebrochen und nicht diese ganze Sünde begangen. Wäre hier dieser Levit gehorsam, wäre nie zu Micha gekommen, er wäre nie in sein Haus gegangen, er hätte sich nie mit Götzendienst vermischt, er hätte gar nie Gelegenheit gehabt, den Danitern letztendlich überhaupt etwas zu sagen. Seltsamerweise kennen die Daniter diesen Mann, wenn er den Text lässt. Folglich hat sie beim Umherstreifen diesen Mann schon getroffen, der ist also auch umhergestreift. Das wäre alles nicht passiert. Wenn da alle gehorsam gewesen wäre, wäre der Stamm dann in sein Erbteil, da wo er nämlich hingehört. Wisst ihr, was dann passiert wäre? Gar nichts. Macht ihr etwas? Ungehorsam tritt eine Lawine, ein Schneeball los von geistlich komplizierten Vorgängen, wo dann der Mensch mitgerissen wird und halb kaputt geht. Ist der Gläubige von Anfang an gehorsam, erspart er sich diesen ganzen Zirkus. Denn er spart er sich wirklich. Sonst das Problem ist, es sind lauter kleine Schritte des Ungehorsams und da siehst du, was in der Endzeit passieren wird. Der Teufel wird die Gläubigen reizen, dort ungehorsam, überall ungehorsam zu sein. Und je weiter sie ungehorsam werden, dem Wort Gottes gegenüber, je mehr wird die Lawine losgedreht. Und irgendwann triffst du dann auf lauter Leute, die ungehorsam sind. Jetzt heißt es mal hart, wenn eine Gemeinde die Linie, die Oberhand bekommt, wisst ihr, was dann passiert? Das ist schon keine Scheiße mehr. Wisst ihr, was Gott dann macht mit so einer Gemeinde? Das ist das Einzige, was ich fürchte in der Welt. Da geht der Herr hin, nimmt den Leuchter dieser Gemeinde und stößt einfach um. Das ist brutal. Ich war in Laodicea auf einer Studiereise. Ich war in den Städten, wo Ephesus, Smyrna, Milet, ich habe die meisten gesehen. Wisst ihr, was da heute übrig ist? Nix. Ich war in Laodicea. Ich hab dann zu denen, wo dabei waren, nach hinterher, wenn ich heute die Bilder sehe, sage ich, wenn ich mir jemals eine Stätte vorgestellt hätte, wo der Fluch Gottes drüber ging, dann sieht sie aus wie Laodicea. Und wenn dieser Ungehorsam überhand nimmt im Leben eines Menschen, dann gibt er sie dahin. Das ist die Strafe für die Menschen. Dann gibt er sie dahin. Das heißt, er lässt sie laufen. Er lässt sie einfach tun, was sie wollen. Und es ist Gnade, wenn man verwandt wird. Ich habe immer wieder alte Brüder gehabt, die mich, ich sag's mal, am Krage gepackt haben und verwandt haben. Es ist Gnade. Wenn eine Gemeinde diese Linie überhand nimmt, dann gibt Gott die Gemeinde auch dahin, er stößt der Leuchter rum, lässt sie laufen. Und dann geht es keine halbe Generation, dann ist sie weg. Meistens explodiert sie kurz nur, bevor sie weg ist. Sie kriegt ein Riesenwachstum, hat Riesenerfolge, erreicht die Leute. Und dann tut es Knall und dann ist sie weg. Könnt ihr beobachten. Ich könnte euch Namen sagen, Gemeinde, könnt euch Entwicklungen sagen, die relativ einfach sind. Drum müssen wir uns hüten. Und die Botschaft von diesem Kapitel 18 ist ganz einfach. Gehorsam verhindert das alles. Absolut alles. Römer 1, Glaubensgehorsam. Römer 16, Glaubensgehorsam. Ungehorsam, Zaubereisünde. Dann die Endzeit geprägt von Ungehorsam. Und wenn man ungehorsam ist, dann kriegt der Teufel Einfluss. Massiv. Das ist brutal. Und natürlich suchen sie dann auch das falsche Erbteil. Das ist überhaupt keine Frage. Dann suchst du alles falsch. Dann suchen wir letztendlich sei innere Ruhe, sei Befriedigung am falschen Platz. Wisst ihr, wir haben einen Mann gehabt hier in Teilfing. Ich sage keinen Namen. Wer ein bisschen Zeitung liest oder ein bisschen sich auskennt, weiß, wer es ist. Dann haben wir geglaubt, der ist gläubig. Bis man dann plötzlich gemerkt hat, auch dieser Mann führt meditative Tänze auf. Spätestens, wenn ich wusste, wo er steht.
du siehst irgendwo die Leute, die vorgeben, gläubig zu sein, wo sie im Endeffekt ihr Heil suchen, ihre Rettung, ihre Ruhe, ihre Zufriedenheit. Bei Jesus, bei seinem Blut, bei der Bibel allein, beim alten Evangelium, dann hast du Evangelium. Oder bei anderen Dingen. Ob das noch meditative Tänze sind, ob das irgendwo, ich sag's mal, weltliche Linien sind, ob das verschrobene Sachen sind, das spielt überhaupt keine Rolle. Aber du siehst letztendlich, dass man dann, ich sage mal, die Ruhe am falschen Platz sucht. Das ist hier massiv geschehen. Wenn du das wieder siehst, das potenziert sich. Die Sünde Michas zieht die Sünde seiner Mutter nach sich. Die Sünde seiner Mutter löst den Fluch aus. Der Fluch zieht wiederum die Sünde der Mutter nach sich, dass es das zweite Mal sündigt, dass sie Gelübde tut, bricht. Diese Sünde macht, führt wieder dazu, dass der Götze geschaffen wird. Die Schaffung des Götze führt wieder dazu, dass der Levit dann letztendlich mit in Sünde hineingezogen wird. Jetzt sind sie schon alle bis zum Hals in der Sünde und dann reißt der ganze Stamm mit rein in die Sünde. Die sind aber alle schon vorbereitet vom Teufel und am Schluss hast du ganze Gruppe von Menschen, die alle bis zum Hals in der Sünde stecken. Warum? Wenn du zurückgehst bis in die Wurzel, dann stellst du fest, die tiefste Wurzel, die das alles ausgelöst hat, war Ungehorsam. Und das Kriterium in der Endzeit wird Gehorsam sein, garantiere ich euch. Das Kriterium in der Gemeinde Jesu wird in der Endzeit nicht sein, wie voll unser Saal ist, das garantiere ich euch. Ich kann euch heute, wenn ich den Kompromiss mache, jeden Saal zum Brecher füllen, ist überhaupt kein Problem. Mit halbfrommen Leuten einen Saal zu füllen, dass die Stühle ausgehen, ist das leichteste vor Welt. Das kann jeder, wo sich ein bisschen ausgeht. Aber einen Saal zu füllen, wenn wirklich nur der Heilige Geist wirkt, wenn man den Menschen wirklich die Wahrheit sagt, den drin zu sein, ist ganz schön schwierig. Das geht ganz, ganz, ganz langsam. Und da erreicht die Seele, die wirklich Gott sucht. Aber der Rest erreicht er eben nicht. Und das muss uns klar sein. Wir müssen uns hüten. Wie man sich im Mittelalter vor der Pest gehütet hat, so müssen wir uns hüten vom Ungehorsam. Das war die Sünde Dans. Das war die Sünde Michas. Das war die Sünde seiner Mutter. Das war die Sünde des Leviten. Das waren alle ihre Sünde, sogar Söhne und Nachkommen von der Mose-Aaron-Linie sind am Schluss mitgerissen. Da reißt dann alles mit. Kann man sich vorstellen können. Sünde zieht Sünde nach sich. Und dann triffst du immer, und das ist interessant, ich schaue hier wieder der Fall, du triffst dann immer einen Sünder, der noch schlimmer ist. Und der Sünde begeht, wird wieder geschädigt durch noch größere Sünder. So wie der Jakob durch den Laban letztendlich betrogen wurde. Jakob betrügte Esau. Laban betrügte Jakob. Und Jakob betrügte Laban. Macht doch was. Das ist eine Kette. Sünde zieht immer Sünde nach sich, und so ist hier auch. Und dann zieht die Sünde immer tiefer rein, und am Schluss ist dann wirklich der offene Abfall. Und das ist das Teuflische, dass alles verdeckt geschieht. Was hier auch interessant ist, sie sind alle anfällig gegen Götzendienst, gegen Bilderdienst. Wo die dann nicht, als die Götze sehen, werden die ganz verrückt, wenn man den Text lässt. Die werden ganz verrückt. Eigentlich hätte es äckeln müssen. Goldene Kalb. Das Verbot, mosaisches Gesetz, nur in Jerusalem. Ich habe vorher Gläser. Das haben die alle gewusst. Ich habe die Stelle Gläser, wo dieser Götzendienst passiert ist, in 5. Mose, ich glaube 5. Mose war es, wo dieser Götzendienst passiert ist, wo sie das Ding aufgestellt haben, in Bethel und in Dan, das haben die alle gewusst. Und trotzdem tun sie es. Das heißt, in dem Moment, wie der Götzendienst kommt, werde ich verrückt. Und da ist was, das ist brutal. Ist euch aufgefallen, mit was sie gereizt und gelockt werdet? Das war das Bild. Das Bild. Und die Bibel sagt ganz klar in 1. Korinther 10, 20, das muss uns nochmals klar sein, was sich da abspielt. Wir dürfen das nicht vordergründig betrachten, sondern hintergründig. Er sagt nicht, dass ein Götze etwas sei, sondern nein, aber dass sie das, was sie opfern, den Dämonen opfern. Und da steht das Wort für Schlachtopfer. Das heißt, es ist eine Nachahmung des alttestamentlichen Gottesdienstes. Und nicht Gott. Ich will aber nicht, dass ihr in Gemeinschaft der Dämonen geratet. Ihr könnt nicht den Herrnkelch trinken oder Dämonenkelch. Ihr könnt nicht am Tische des Herrn teilhaben und am Tische der Dämonen. Oder wollen wir den Herrn zur Eifersucht reizen, sind wir stärker als er. Letztendlich dient man dem Teufel in diesen Linien. Und wenn man jetzt einmal guckt, wie der Teufel da dafür sorgt, dass diese Linie lebendig bleibt, das ist in Apostelgeschichte 19,35. Da beruhigte der Stadtschreiber das Volk und sprach hier, Männer von Ephesus, wo ist denn ein Mensch, der nicht wüsste, dass die Stadt Ephesus, die Tempelpflegerin der großen Diana und des vom Himmel gefallenen Bildes ist? Das kann man streiten, ob da irgendein betrügerischer Priester gesagt hat, da ist ein Bild vom Himmel gefallen, hat es aufgestellt, oder ob der Teufel wirklich gemacht hat, dass ein Bild vom Himmel fällt. Kann alles passiert sein. Das Teuflische ist halt, dass der Teufel mit Bildern arbeitet. Das, was ich jetzt sage, da machen wir wieder Freunde. Aber ich sage es einfach einmal so deutlich. Ich bin kein Gegner vom Computer. Ich bin auch kein Gegner von der modernen Entwicklung. Ich weiß, dass wir in dieser Welt leben müssen und dass du manche Dinge eben, das gehört zur Technik dazu, da kannst du nicht entziehen. Da hast du keine Wahl. Aber eins ist klar. Es ist immer nur ein Unterschied zwischen Beruf und es ist ein Unterschied zwischen Reich Gottes. Ich glaube einfach nicht, Entschuldigung, wenn ich es mal so deutlich sage, dass wenn jemand so liest, dass das Gleiche liest, wenn er so liest. Ich glaube einfach nicht, dass wenn er so liest, mit Papier, dass er das Gleiche sieht, wenn er so liest, mit Bildschirm, das Gleiche rauskommt. Ich behaupte einfach, eigene Erfahrung. So mit dem Finger auf dem Bildschirm ist anders gelesen wie im Buch, in dem er sein Haupt neigt im Gebet über Gott. Zum Bildschirm guckt man auf, zur Bibel guckt man runter. Das ist der Unterschied. Das hat die wenigsten erkannt. Einmal guckst du auf, einmal guckst du runter. Und die richtige Haltung, Bibel zu lesen, ist runter zu gucken. Wenn die lieben Brüder von der Genfer Bibelgesellschaft mir manchmal sagen, was willst du mit der Konkurrenz, wir haben doch CDs, dann muss ich sagen, nee, kann ich im Zweifel nicht viel anfangen, schaffen wir ein Buch. Also einfach, Gottes Wille war das Buch. Gottes Wille war die Bibel, die Heilige Schrift. Und das muss man einfach sehen. Und dem Teufel sein Wille ist das Bild, Legend. In jeder Beziehung. Fernseher. Monitore. Generell Monitore. Alles, was monitorisch. Handy. Jetzt hat das Handy auch Bild. Das ist das Neueste. Du kriegst überall ein Bild. Ich habe jetzt eine Checkkarte gekriegt. Da ist auch Bild drauf. Jetzt macht die Köpfe und die Kunde drauf. Es wird immer verrückter. Das ist nur noch Bilder, wo du hinguckst. Früher hätte die Leute gesagt, ich will doch mein Bild nicht auf der Scheckkarte, dass man noch sieht, wie Jose und wer das ist und überhaupt, jetzt willst du das Bild drauf. Jeder ist verrückt am Bild. Du siehst, je weiter die Endzeit fortschreitet, je mehr kommt der Bilderdienst da. Und warum glaubt ihr, dass die mystische Religionen immer mehr an Boden gewinnen? Warum kriegen plötzlich die Orthodoxen, die ja unmöglich sind, es werden inzwischen Gottesdienste von Orthodoxen übertragen. Und ich kenne den, ich glaube sogar den Priester. Der läuft ein Stück auf der Straße rum. Ich kenne den, ich bin fast, ich hau ihn demnächst mal an, frage, wer es ist. Das ist ein orthodoxer Priester. Es war unfassbar, dass in der evangelischen Welt, selbst in der katholischen Welt, wieder die Orthodoxie zum Tragen kommt. Wisst ihr, was Orthodoxie ist? Die Verehrung von Götzenbildern, die Ikonen, nichts anderes. Das kommt alles. Je weiter die Endzeit fortschreitet, je weiter kommt das Bild. Am Schluss ist das Bild des Tieres. Manchmal kann ich ein Bild nicht entziehen. Aber man muss aufpassen. Und dann hast du letztendlich etwas, und das hat mich am meisten erschüttert bei diesem ganzen Zirkus, anders kann man es nicht nennen, was sich hier abspielt. Es ist ja furchtbar, was sich hier abspielt. In dem Moment, wie der falsche Stamm am falschen Platz dem falsch stehenden Levite, der am falschen Platz ist, die falsche Botschaft gibt, er, nachdem er eine falsche Weissagung abgegeben hat, dann noch für die falschen Leute zum Dienst berufen wird, wisst ihr, was dann die Botschaft ist? Und das ist die Botschaft drin, so in Vers 20. Da ward dem Priester wohl ums Herz. Begreift ihr? Das ist es. Dann wird dir wohl ums Herz, wisst ihr warum? Weil endlich einer das sagt, was du schon lange hast wollen. Jetzt ist er ein angesehener Mann. Jetzt ist er ein Priester. Ohne Kontrolle durch die Priesterschaft in Jerusalem. Er ist der Chefpriester. Für einen absolut chaotischen Stamm, die sowieso keine Ahnung hat. Dann, die hat er im Griff. Wisst ihr, da kommt der Mensch, kriegt, was er will. Und das ist der Teufel. Es ist Gnade vor Gott, wenn ich nicht krieg, was ich will.
Dann Männer wie, ich glaube, der Oswald Smith war es, halt Bücher schreiben, oder Oswald Sanders war es, haben Bücher schreiben müssen mit unerfüllten Wünschen leben. Das ist eine Schande. Unerfüllte Wünsche ist normale. Der Einzige, der Mensch immer gibt, was er will, ist der Teufel. Bis genau zu dem Punkt, wenn er so weit hat, dass er abgefallen ist, und dann schlägt er zusammen, dann macht er ihn kaputt. Dann killt er ihn, dann kommt der Lügner und der Mörder von Anfang an und macht ihn kaputt. Aber Gott gibt den Menschen in seinem Wahn nie, was er will. Sondern Gott gibt uns immer das, was das Beste für uns ist. Das ist der Unterschied. Das ist der große Unterschied. Das müssen wir einfach sehen. Da kommt dann falsche Freude, falscher Friede, falses Wohlgefühl. Lest mal ganz langsam 2. Korinther 11. Dort werdet ihr finden, ein falscher Jesus, ein falscher Heiliger Geist, falsche Berufung. Also alles, was überhaupt gefälscht sein kann, findet ihr in 2. Korinther 11. Schon ein ganzer Katalog. Und dann sagt euch klar, weil der Teufel verstellt sich in Engel des Lichts, um genau das herbeizuführen. Und da kommen wir zu einem ganz dramatischen Kapitel, wo kein Angst habe, jetzt halb 10 ist und denke ich, Gott, wohl schnell. Und zwar Richter 18, wenn er 21 bis 26 sieht, ich habe es einfach mal aufgeschrieben. Die alten Brüder haben das immer auf die Traktate draufgeschrieben und die hatten recht. Der Teufel verspricht viel. Er verspricht dem Micha viel, er verspricht der Mutter viel, er verspricht dem Levit viel, er verspricht dem Stamm Dan viel. Er verspricht den allen viel. Geistliche Säge, Erfolg, alles, was man sich vorstellen kann. Er bietet wenig. Was hat denn der Micha am Schluss? Was hat er am Schluss? Nix. Er hat weniger wie vorher. Eines hat er gemacht. Die Erfahrung der Enttäuschung, die hat er gemacht, aber mehr nicht. Er ist nur reich in Enttäuschung, zwischen gar nichts. Er hat weniger wie vorher. Was hat denn der Stamm dann am Schluss? Nichts. Er fehlt in Offenbarung 7. Er ist weg. Da siehst du, der Teufel letztendlich bietet, er verspricht fast alles, bietet ganz wenig, und dann am Schluss nimmt er alles, indem er dich wegreißt. Indem sie dann in die Hölle fahren. Und die Bibel, ich habe es nur mal aufgelistet auf der Rückseite, die Bibel nennt es den Betrug der Sünde. Sünde hat immer das Element des Betrugs in sich. Und man kann dem nur begegnen, dass man im Hirn klar bleibt durch Gehorsam. Der Betrug des Reichtums, genau das Gleiche. Wisst ihr, Geschwister, wenn ich vor etwas verstehe, dann ist es vor Reichtum. Wisst ihr warum? Von meinem Job her. Jeder, der auf der Bank arbeitet, versteht vor 2 Dingen etwas. Vor 3, mindestens. Man den nur mehr Banker. Ja, cool. Werden wir zustimmen. Jeder, der auf der Bank arbeitet, versteht etwas von Reichtum. Jeder, der auf der Bank arbeitet, versteht etwas von Armut. Und der versteht etwas vom menschlichen Herz, wie ein Mensch sich gebärden kann, wenn es ums Geld geht. Wie ein Mensch zum Tier wird. Der liebste Mensch, wenn es ums Geld geht. Ich habe mal einen Kunde, die Rente seiner Schwiegermutter, die er kassiert hat, habe ich mal versehentlich wo falsch drauf gebucht. Das war der letzte Kunde, den wir hatten, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich ihm die Rente, die Kohle weggebucht habe. Und dann stand plötzlich ein Panther vor mir. Da musste ich vorreiten vom Chef und habe eine drüber gekriegt, dass ich nicht mehr wusste, wie ich heiße. Ich hab nicht mehr Erinnerung, wie es ablief. Ich weiß bloß noch, seither war der Mann für mich, habe ich gewusst, wo ich bei ihm stehe. Die ganze Freundlichkeit hat mich nicht mehr täuscht. Ich habe gewusst, Geld ist eine Macht. Aber hier ist etwas. Reichtum ist ein Betrug. Ich habe immer Millionäre gehabt als Kunde. Echte Millionäre. Ich so ein bisschen Millionäre. Die haben ein paar Millionen beim Aktienspekulation des Sands gesetzt und hat das überhaupt nichts gemacht. Die haben immer noch ein paar gehabt. Also, da muss richtig verstehen. Wirklich reiche Leute. Nicht ein bisschen reich, sondern wirklich reich. Aber fragt mich einmal, ob ich einen Glücklicher gefunden habe. Nö. Ich kenne keinen. Wenn ich die alle vor meinem geistigen Auge hinstelle, ist keiner glücklich. Keiner. Das sind kaputte Leute. Fast überall die Ehe zerkracht. Also, ich sag's immer vorsichtig, wenn die Leute reinkommen, die elegant gekleidet waren, verhärmte Gesichter, hat er doch gesagt, aha, guck, jetzt kommen sie. Also brutal. Reichtum ist ein Betrug. Sünde ist ein Betrug. Und dann kommt das nächste, Betrug der Philosophie. Wisst ihr, was Philosophie ist? Philos ist der Freund und Sophia ist die Weisheit. Man befreundet sich mit der Weisheit dieser Welt und glaubt, so wie es in der Welt zugeht, ist normal. Da gehört die Mystik dazu, die Gefühle, alles das, was in der Welt hoch ist.
Und letztendlich lügt der Teufel genau auf die Schiene, lügt der Gläubiger, dass nur so kracht. Und dann letztendlich gehen wir ihm in die Falle. Wenn ihr den Sünderkatalog nochmal aus Markus 7, 22 seht, dann seht ihr mit diesen Dingen umgangen letztendlich der Teufel die Menschen. Und die Ziele sind, durch Lüge zum Mord, zum geistigen Tod zu kommen. Der Teufel ist der Lügner von Anfang an. Und dann seht ihr etwas, die seht nicht einmal mehr, dass man keine Götze machen darf. Könnt ihr in Ruhe nachlesen. Was dann passiert, was ist bei dem dann, was ist Ende? Gewalttätigkeit. Und Gläubige, die nicht richtig stehen, werden immer gewalttätig. Das ist ganz normal. Ich habe es immer wieder erlebt. Nicht klarstehende Gläubige, da kamen dann irgendwo Leute, die haben dann schon geärgert. Mir hat auch schon Leute geärgert. Ich war schon in Nürtingen, da schon jemand gekommen, hat sich mir Schule da und gemeldet. So, was machst du mit denen? Ich hab in Nürtingen eigentlich, in der Altstadt ist es relativ selten vorkommen, einmal bei dem Juden. Aber ansonsten, da in Nürtingen ist das relativ schon ein paar Mal vorkommen. Und da hat er dazwischen geschwätzt. Und ich weiß Dinge, da sind dann die nicht klarstehende Gläubige einfach hingegangen mit Polizeigriff und Polizei und zack, haben wir den entfernt. Wisst ihr, Gemeinde Jesu ist immer nur so, wenn dich jemand auf die linke Backe schlägt, dann schlägt halt ihm die rechte hin. Wenn du nicht die Vollmacht hast, den zum Schweigen zu bringen, dann sprechen und bist halt blamiert. Das ist dann dein Problem als Prediger. Entweder hast du die Vollmacht, dass er still ist oder dass er nicht, dann muss er tragen. Aber der Polizeigriff ist illegitim, das geht nicht. Wisst ihr, und das ist das, die Griffe dann einfach zur Gewalt sagen. Wenn du nicht ruhig bist, Micha, dann wir sind 600 und du bist ein Paar mit deinen Nachbarn, dann ist das Ding schnell kriegen. Das ist typisch. Dann, die Endzeitkirche wird gewalttätig sein. Ist überhaupt keine Frage. Und dann kommt eben das Brutale, der Götzendienst wird offiziell eingeführt. Und das ist immer das typische Zeichen der Verführung, dass es offiziell wird. Dass wirklich die Verführung offiziell wird. Und da werden dann die Gesetze geändert und da, ich sage es mal, heute christliches Abendland kannst du nicht mehr nennen. Wir sind Sodom und Gomorra, mindestens eine Filiale davon, aber kein christliches Abendland mehr. Und da siehst du auch, wie das passiert. Das geschieht flächendeckend. Hier wird die ganze Region wird in den Gottesdienst mitgerissen. Bei uns passiert das eben über die Sünde, die man toleriert. Heute ist alles, was vor 20 Jahren verboten war, ist heute geboten, nicht nur verboten, sondern geboten. Wenn du in die 50er Jahre zwei Unverheiratet hast, zusammen ein Zimmer vermietet, bist bestraft worden, wegen Kuppelei, das war der Kuppelei-Paragraph. Heute, wenn du das denen verweigerst, das geht nicht mehr lang, aber stand dafür bestraft. Es wird die Zeit kommen, wo du stärker bestraft wirst, wenn du einen Baum umsägst, als wenn du ein Kind umbringst und Mutter lebst, kommt alles. Das ist keine Polemik, das ist so. Es wird alles auf den Kopf gestellt. Und da siehst du, hier in der Zeit deines wird die Sünde legalisiert, die wird normal. Und wer reißt die andere eigentlich mit? Die Sünde des Leviten ist mit die entscheidende Sünde. Der Fromme tut mit bis zum Geht nicht mehr. Er ist eigentlich der Schlimmste. Das müssen wir ganz nüchtern sehen. Er ist eigentlich der Schlimmste, weil er nämlich als Levit das alles gewusst hat. Hat der Wille Gottes gewusst, hat es trotzdem getan. Das ist der Schlimmschwale. Jetzt sehen wir etwas. Wenn ihr jetzt seht, der letzte Vers. Sie stellten für sich das geschnitzte Bild auf, welches Micha gemacht hatte, solange das Haus Gottes in Silo war. Und das ist die Botschaft des Gerichtes. Gottes Mühle malet langsam aber trefflich klein. Gott wartet manchmal unendlich lang. Aber wenn dann Gott das Gericht schickt, dann kannst du mich nichts mehr aufhalten. Ich habe von Gläubigen Berichte gesehen, die hat einen Bombenangriff auf Darmstadt erlebt. Die hat erlebt, wenn einmal Gott Gericht gibt, dann kannst du nichts mehr aufhalten. Es ist zu spät. Du kannst Gott schreien, wie du willst, dann geht das Gericht drüber. Und das ist eben die Botschaft aus dem Buch. Dann, es geht immer so lang gut, bis Gott sagt, jetzt ist Schluss. Das wissen wir nie, wann das ist. Und dann schlägt aber Gott mit einer Härte zu, die unvorstellbar ist. Das können wir uns nicht vorstellen. Das darf man nie vergessen. Der Zorn Gottes ist immer noch das Schrecklichste, was auf der Welt gibt. Denn lieber Gott gibt es nicht. Das heißt, der Bibel schrecklich ist, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Wenn man den lieber Gott will, dann muss man die Liebe Gottes suchen, die schon Kreuz von Golgatha war, wo sein Sohn hat verbluten lassen, wo das Blut vergossen ist. Aber außerhalb von diesem Kreuz ist es schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Was wir hier haben, das ist das Schlimme, es ist ein teuflischer Paralleldienst zum wahren Gottesdienst. Alles, was eigentlich richtiger Gottesdienst sein sollte, dass jemand Gott dient, Micha, seine Mutter, dass hier letztendlich ein Stamm Gott dient, dass Leviter Gott dienen, das ist das Bild für die Gemeinde, die Leviter, ist alles praktisch auf den Kopf gestellt. alles teuflisch missbraucht, alles zerstört. Und dann hast du genau 2. Thessalonicher 2, Vers 1. Dann hast du letztendlich die große Aussage von Paulus, die Wiederkunft Jesu kann nicht geschehen, es sei denn, der Abfall der Christenheit geschieht vorher. Das ist unser Problem. Und stecken wir mitten drin. Ich habe hinter nur Erbteil, könnt ihr in Ruhe nachlesen. Das, wenn man wirklich das Erbteil sucht, wo es ist, haben wir schon so oft behalten, ich habe es nur informativ draufgeschrieben. Aber eins möchte ich betonen zum Schluss. Von diesem Kapitel 18 lernt man etwas glasklar. Wären bei Kapitel 17 begonnen, alle diese Leute nur in den Grundzügen dem Worte Gottes gegenüber gehorsam gewesen, wäre gar nichts passiert. Absolut gar nichts. Der Michael hätte nicht gesündigt, seine Mutter hätte nicht gesündigt, selbst wo sie gesündigt hätten, wenn sie dann gehorsam gewesen wäre, hätte sie Buße getan, es hätte keinen Fluch gegeben, es hätte letztendlich, wenn dann vernünftig gewesen wäre, nicht das Umherstreifen Tanz gegeben, es hätte letztendlich nicht die Sünde des Leviten gegeben, es hätte diese Sünde alle nicht gegeben, es wäre alles normal geworden. Alles normal und, ich sag's einmal, vielleicht harmlos, unscheinbar, unspektakulär, aber es wäre ruhig gewesen. So ist alles mit Action. Man nennt es heute wunderbar Event. Heute muss man Event haben. Der alte Gläubige hat der Remi Demi gesagt, es war ein bisschen besser. Wisst ihr, man will was. Die Seele muss brodeln, man muss was haben. Und hier haben wir das Grundproblem. Wenn wir als Gläubige, das ist ja immer das Musterbeispiel für uns, wir sind mittendrin in dieser elenden Zeit. Wenn wir vernünftig Gott dienen wollen, dann müssen wir uns das erkennen, was im Römerbrief am Anfang und am Schluss steht. Glaubensgehorsam. Über Glaubensgehorsam entgehst du diesen Fallen. Ich möchte ganz zum Schluss noch eine Stelle lesen. Wenn jemand in diese Falle hineingegangen ist, schon drinsteigt, da gibt es ein Mittel. 2. Timotheus 2, 24. Ein Knecht des Herrn soll nicht streiten, sondern milde sein gegen jedermann. Lehrtüchtig, fähig, die Bösen zu tragen, mit Sanftmut die Widerspenstigen zurechtweisen. Unglaublich Sauberei, Sünde und Widerspenstigkeit. Das ist das, was in Samuel geschrieben steht. Ob ihnen Gott nicht noch Buße geben möchte zur Vollerkenntnis der Wahrheit und sie wieder nüchtern werden aus der Schlinge des Teufels heraus, von welchem sie lebendig gefangen worden sind, für seinen Willen. Wisst ihr, wenn man rauskommt? Buße. So einfach. Sobald Menschen Buße tun, kommen sie aus der Falle raus. Dann wird es wieder normal. Buße heißt der Gesinnesänderung. Da wird der Hirn wieder normal vom Heiligen Geist erleuchtet. Dann zählt sie plötzlich, dass das alles teuflisch ist. Hätte die Buße getan, hätte Micha seine Sünde erkannt, wäre zusammengebrochen. Seine Mutter hätte die Sünde erkannt, wäre zusammengebrochen. Sie hätte die Götze vernichtet. Keine Frage. Hätte dann letztendlich Buße getan, wäre sie nicht mehr umhergestreift, wäre zurück in ihr Erbteil, hätte der Götzendienst gelassen. Der Levit wäre reumütig nach Jerusalem zurück. Es wäre gar nichts passiert. Absolut nichts. So hast du hier das Musterbeispiel des endzeitlichen Abfalls. Und diese Leute sind ins Verderben gegangen, das ist gar keine Frage. Und jetzt würde man eigentlich sagen, so von den Texten her, jetzt ist ja eigentlich der Höhepunkt, aber da kommt erst. Schlimmste kommt noch. Wo du dann siehst, wie der geistliche Abfall und der moralische Zerfall letztendlich zur bösartigsten teuflischen Sünde führt. Und zwar so, dass das ganze Regionen mitgerissen werden. Und zwar so, dass Gott furchtbares Gericht geben muss, dass nur noch ein ganz kleiner Überrest überhaupt überleben kann. Und das ist das Nächste, was wir erleben werden. Dass die Gerichte Gottes einsetzen. Und dann werden wir selber notarisch am Schluss. Wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Es ist so, es sind alle hochmütig. Du siehst, überall laufen die Leute rum mit stolz gerecktem Hals. Es ist alles toll. Man glaubt, es geht der Allgemeine Jesus so weiter. Nicht bloß in der Welt. Alle recken der Hals im Stolz. Und man merkt gar nicht, wie sie mit offenem Auge ins Messer laufen, wie das Gericht Gottes wartet. Wir können bloß, weißt du, in uns gehen, Buße tun und dann vor allem gucken, glaubensgehorsam. Wir müssen wieder lernen, gehorsam zu sein. Wie kleine Kinder beginnen, dem Wort Gottes gehorsam zu sein. Und dann letztendlich gehen wir aus der Falle raus. Und wenn er dann erhobenen Hauptes im Herrn entgegengehe, das ist das Ziel. Ich möchte beten. Und Vater im Himmel, ich danke dir einfach, dass du uns nicht nur erlöst hast durch Jesu Blut und durch dieses vollkommene Opfer am Kreuz von Golgatha, sondern auch in deinem Wort so klar zeigst, was in der Endzeit passieren wird.
was passieren wird, wenn die Hure Babylon alles flächendeckend ergreift. Und Herr Jesus, du willst, dass wir dir, dem Lamme, folgen, wohin du gehst. Gib uns einfach Gnade, erleuchtete Augen des Herzens, dass jeder von uns erkennt, wo er hier um Teufel in die Falle gegangen ist. Dass wir neu lernen, in kindlichem Glaubensgehorsam dir, dem Lamme, zu folgen, wohin du gehst. Dass man nicht links vom Pferd fallen, nicht rechts. Dass man nicht extrem werdet, dass man aber auch nicht lau und lasch werdet, sondern dass wir normal und entschieden dir von ganzem Herzen dienen. Gib einfach Gnade. Bei aller Sündhaftigkeit, bei aller Schwachheit, bei aller Verkehrtheit unseres Wesens. Gib uns einfach Gnade und dafür danke ich dir. Amen.
Amen. Amen.